Sag mal zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbarn, was wäre ich ohne dich? Irgendwie sehe ich, dass das bei ganzer Menge von euch, dass das passt, oder? Ne, was wäre ich ohne dich? Ihr Lieben, ich habe euch ein Wort mitgebracht. Ich glaube, es passt gut so in diese Zeit zum Ende des Jahres. Und da das steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35. Hebräer 10, Vers 35. Hast du gefunden? Gut. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Andere Übersetzung sagt, werft euren Glauben nicht weg, welcher eine große Zukunft hat. Wow, oder? So, jetzt kannst du sagen, ja, mich trifft das gar nicht. Also ich bin ja zur Zeit, ich schwebe über den Wolken, überfliege, ich stehe im Glauben, guckst du dir an, die anderen, die bringen da alle nichts zusammen. Ja, aber ich, wo ich bin, ist vorne, ne? Friedrich der Große. Also gut, hör trotzdem zu. Vielleicht ist es, wenn du noch den Gottesdienst verlierst, hat sich's geändert. Ich glaube, Geschwister, wir leben gerade in einer solchen jetzigen Zeit, wo dieses Wort, werft euer Vertrauen, euren Glauben nicht weg, welcher eine große Zukunft hat, mehr und mehr wichtig ist. Ich sage euch auch, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe so eine kleine Predigt-Datenbank. Da sind so kleine Geschichten und Zeitungsartikel drin. Und da habe ich eine gefunden, das ist jetzt eine Zeit lang her. Da war ein erfahrener Bergwanderer, war auf einer Bergtour. Normaler Schwierigkeitsgrad, er hat gesagt, das mache ich alleine. Und er wollte da in einer Berghütte, die bewirtschaftet ist, übernachten. Also nichts Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wer von euch so großer Wanderfreak ist, das kennt ihr bestimmt. Und mitten in dieser Wandertour schlägt das Wetter um. Es wird neblig, ganz neblig, es wird eiskalt. Der Mann verliert die Orientierung, er tastet sich wohl irgendwie voran. Aber alle Suche ist umsonst. Und am nächsten Morgen, als die Sonne wieder rauskommt und alles aufklart und die Leute in der Berghütte schon sich auf die Suche gemacht haben, haben sie diesen Mann gefunden. Er war erfroren und lag nicht mal 100 Meter von der Berghütte entfernt. Müssen wir vorstellen. Nicht mal 100 Meter vom Ziel lag der entfernt. Also das muss ich euch sagen, das hat mich total getroffen. Ich bin jetzt also nicht der Wanderfreak, aber allein so diese Überlegung, der macht sich jetzt da auf. Und wenn er bloß ein paar Schritte vielleicht noch weitergegangen wäre, hätte er es geschafft. War er leichtsinnig? Hat er den Wetterbericht nicht gehört? Hat er vielleicht die Kleidung nicht angepasst? Kein Anorak, gibt's ja auch, ne? Dass manche dann einfach sagen, komm, Turnschuh, Sneakers, vielleicht sogar Flipflops, gehen wir in die Berge. Hat's alles schon gegeben. Untrainiert, krank, hat die Orientierung verloren. Wir würden heute sagen, wie kann denn sowas passieren? Es gibt GPS, es gibt Google Earth, es gibt Google Maps. Also wenn du dein Handy dabei hast, oder, dann würde ich jetzt sagen, ne? Ich als Ingenieur würde sagen, da machst du vorher, dass du die Koordinaten von der Berghütte eintippen und dann kommst du doch immer an, oder? Hat er nicht gemacht. Warum war er allein? Gute Frage. Jedenfalls, wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe, auch mit der Frage, was hat es jetzt eigentlich mit uns zu tun, habe ich mir überlegt, ja doch, das hat uns viel zu sagen. Weil wir sind ja auch manchmal so. Wir wissen jetzt nicht, was den dazu verleitet hat, alleine die Bergtour zu machen. War er wegen angefressen? Ja, hat er jemanden zu Hause gehabt? Ihr wisst ja, der Mensch spricht durchschnittlich am Tag 13.700 Worte. Es soll Ehepartner geben, die haben das schon früh um 7:30 erreicht. Da ist es gut manchmal, wenn man wegen seiner Ruhe hat. Also könnt ihr spekulieren, wie ihr wollt. Er war alleine unterwegs, hat das Ziel verloren, ist unterkühlt, erfroren, gestorben. Er hat das Ziel, das er sich gesetzt hat, nicht erreicht. Und ich glaube, das ist was Schreckliches. Jeder von uns, der sich Ziele schon gesetzt hat oder Ziele hat oder gerade zum Ziel unterwegs ist, ich denke, es ist was Schreckliches, wenn du dir dann konstatieren musst, es hat nicht gereicht, ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich mir den Hebräerbrief mal vorgenommen und in dem Vorwort oder in dieser Erklärung zum Brief an die Hebräer heißt es, der jüdische Aufstand gegen die Römer, der im Jahr 66 nach Christus begonnen hatte, wurde immer blutiger. Auch jüdische Parteien bekämpften sich untereinander. In Galiläa mussten Christen für einige Zeit ins Ostjordanland flüchten. Erst als die Römer die entsprechenden Gebiete erobert hatten, konnten sie zurückkommen. Gegen Ende des Jahres 67 wurde Petrus in Rom hingerichtet. Timotheus, der dort eine Zeit lang in Haft war, kam nach dem Tod des Kaisers Nero im Jahr 68 frei. Irgendwo in Italien wurde in dieser Zeit der Hebräerbrief geschrieben. Wer der Verfasser war, ist uns nicht bekannt. Der Brief ist an Christen gerichtet, die stark vom jüdischen Denken herkamen und in Gefahr standen, in ihren alten Glauben zurückzufallen oder vom Glauben abzufallen. Das heißt, er war gerichtet an Christen in der Zerstreuung. Also nicht zu verwechseln mit zerstreuten Christen, soll es auch geben. Aber er war gerichtet an Christen in der Zerstreuung. Das ist der Spezialbegriff Diaspora. Und wir leben in der Diaspora, Geschwister. Wenn du die Zahlen die Prozentzahlen von wiedergeborenen Christen in Deutschland betrachtest, dann gehören wir offiziell zu den unerreichten Völkern. Ist uns das bewusst? Es soll weniger als 2% wiedergeborene Christen in Deutschland geben. Also gehören wir, halte ich fest, das Land der Reformation, das Land, wo die Bibel in eine verständliche Sprache übersetzt wurde, das Land, in der die Bibel in alle Welt hinausgebracht wurde, gehört zu den unerreichten Völkern. Das muss der Schmutz sacken lassen, oder? Wow. Das heißt für mich, der Hebräerbrief ist hervorragend für uns geeignet. Der ist wirklich an uns geschrieben. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester für das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in der Fülle des Glaubens. Besprengt in unseren Herzen los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden. Und dann heißt es unten, noch ein wenig, weiter unten, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurde, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung habt. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes und das Verheißen empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückreicht. Hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, das ist zu deiner Frage, Jens. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele retten. Wenn ich das so lese, Geschwister, dann muss ich sagen, hundertprozentig ist das für uns. Das ist hundertprozentig für uns. Es ist zum einen, ist es praktisch so eine Art Bestandsaufnahme. Was sind die Inhalte unseres Glaubens? Und dann kommt er aber zurück, und das ist eigentlich ja genau an den Sängerwald gerichtet, gedenkt aber der früheren Tage. Ja? Also wenn es an eine Gemeinde gerichtet sein kann, dann ist der Hebräerbrief an die Gemeinde Sängerwald gerichtet. Gedenkt aber der früheren Tage. Ihr seid jetzt noch ein Jünger, aber auch bei euch wird es mal irgendwann die früheren Tage geben. Fantastisch, oder? Es geht ums Ziel. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den freien Mut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns erfüllt hat als neuen und lebendigen Weg. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Das ist nicht Bayern München oder Borussia Dortmund oder Manchester City oder, frag mich nicht, oder die Grünen oder die neue, Jamaika-Koalition und gibt es alle möglichen Namen. Die Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus. Und diese Hoffnung ist lebendig. Das ist nicht etwas, wo vielleicht sein könnte. Ja, wie so ein Sechser im Lotto. Musst du mal ein bisschen überlegen, vielleicht machst du da eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf, wer für euch wegen der Mathematik bewandert ist. Wie viel Prozent könnten passen, könnten nicht passen? Nee, die Bibel sagt, es ist eine lebendige Hoffnung. Und was lebendig ist, ist lebendig, oder Doro? Also es ist schön. Ich habe 9 Enkelkinder. 2 von denen waren gestern da. Sehr lebendig, möchte ich euch sagen. Sehr lebendig. Ich muss sagen, als dann der Arne wieder nach Hause gegangen ist, der Kleine ist dann nachts da geblieben, war ich ehrlich gesagt froh. Also Lebendigkeit hat manchmal dann auch ihre Grenzen. Aber unsere Hoffnung, Geschwister, hat einen Namen und ich finde das so großartig. Der Name ist Jesus Christus. Ich habe gestern mit meiner Frau, machen wir selten, ich habe 2 Stunden Wiedereröffnung Notre Dame geguckt. Gut, als Statiker interessiert mich das natürlich, ganz klar. Ne, was ist da passiert? Aber das Drumherum. Soll ich euch was sagen? Ganz böse jetzt. Der eigentliche Gott, der gestern da war, war Donald Trump. Die, wenn gekonnt hätten, hätten sie ihm die Füße geküsst. Es war für mich erschreckend. Mit nicht einem einzigen Wort, weder von dem Staatspräsidenten noch von den Kirchenleuten oder wie auch immer, nicht ein einziges Wort, wo der Name Gottes oder Jesus Christus erwähnt wurde. Du hast nur das Gefühl gehabt, es geht darum, diesem einen Mann heute zu gefallen. Wer wird von ihm begrüßt? Wen lächelt er zu? Ich habe mich geschämt, sage ich euch ganz ehrlich. Es hat nichts mit meiner Meinung jetzt über den Herrn Präsidenten zu tun. Wir sollen ja für die Obrigkeit beten. Aber ich dachte, lieber Gott, da ist dein Haus, das Menschen gebaut haben vor 500, 600 Jahren, um etwas zu bauen für Gott, dass Gottes Herrlichkeit eintritt. Wer von euch die Bibel liest, der Tempel in Jerusalem, der ja 3-mal praktisch gebaut wurde. Beim ersten und beim zweiten Mal wird uns berichtet, dass die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes eingetreten ist. Hey, das hatte ich mir gestern gewünscht. Ich hätte mir gewünscht gestern, dass diese Schechina, diese Wolke der Herrlichkeit in dieses Notre Dame eintritt. Und ich sage euch, das hätte diese Gesellschaft verändert. Da wären aber auf die Knie gegangen. Da wären Dinge passiert, die für uns unvorstellbar wären. Geschwister, diese Welt, die ist in einem absolut kritischen Zustand. Assad ist jetzt geflohen von Syrien. Vielleicht tot. Ja? Das heißt, da unten verändert sich alles. Guck mal auf der Weltkugel Israel und Syrien an. Das ist ein Knopf. Und das ist das Zentrum praktisch des Weltgeschehens, wenn du so willst. Unglaublich. Und wenn das da unten so rumgeht und kracht, dann können wir aus dem biblischen Zusammenhang uns Gedanken machen, wo diese Welt hinläuft. Es kann, Geschwister, es kann morgen sein, dass ein dritter Weltkrieg ausbricht. Viele Menschen sagen, na ja, Glauben, ja, Christus, ja, ich habe ja noch Zeit. Das muss ich ja nicht jetzt entscheiden. Die Russen haben eine Hyperschallrakete. 11 Mach schnell. 11-fache Schallgeschwindigkeit. Das heißt, in einer Sekunde 3300 Meter. Das heißt, die startet in Hinterschwarzenbach, oder? Ich weiß nicht, was ist, Gerutzgrün, ist ein wenig weiter. Eine Sekunde ist er da. Das heißt, in 0,0005 Sekunden ist er hinten im Wald vor. So, und jetzt zeigst du mir, dass du dich da noch entscheiden kannst. Das Schicksal, Geschwister, der Tod, das kann über uns kommen im Bruchteil einer Sekunde. Wenn du die Entwicklung siehst in der Kriegstechnik heute, ich bin ja selber Drohnenpilot, allerdings zu friedlichen Zwecken, wenn du das siehst, was da jetzt passiert, das ist unglaublich. Und dieser Punkt, der ist so wichtig. Wo ist unsere lebendige Hoffnung? Wie viele Menschen in Russland, in der Ukraine sitzen in einem Panzer und in einer halben Sekunde sind sie tot? Und wo werden sie sein? Vielleicht bekriegen sie sich in der Hölle wieder gegenseitig. Lebendige Hoffnung. Vielleicht ist jemand unter euch, der sagt, du, ich hab's noch nicht. Dafür gibt es Gemeinde. Das ist der Zweck, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir predigen, dass du diese lebendige Hoffnung bekommst. Und ich sage euch ganz ehrlich, bei denen, die da gestern in dieser Versammlung gewesen sind, habe ich meine Zweifel. Trump ist jetzt der große Star der Christen, der evangelikalen Christen. Ich weiß nicht, ob es ein Pastor gewagt hat oder schon oder noch tut, ihn mal auf seinen Lebenswandel hinzuweisen. Habt ihr gewusst, dass der Joe Biden 2019, ein Jahr bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, hat sein katholischer Bischof ihm die Kommunion verweigert mit der Begründung, weil Joe Biden für Abtreibung ist. Ich habe schon mal gesagt, der Mann, entschuldige den Ausdruck, der hat einen Arsch in der Hose. Der Bischof hat einen Arsch in der Hose, dass der sich sowas traut. Und ich bin gespannt, wann derjenige mal auftritt in den USA, der auch diesen Arsch in der Hose hat, und mal zu ihm sagt, du, was du da tust, Junge, du lügst in einem durch. Was du magst, das ist unmöglich. Könnte übrigens auch nach Deutschland kommen, vielleicht sogar eher noch nach Deutschland. Ne? Gäbe es vieles, was zu regeln wäre. Umkehren, Buße zu tun, Geschwister. Wo hörst du das noch? Ich denke immer wieder an die kleine Geschichte, da wo mein David, was nicht, 5 oder 6, da hat er Wasserbomben gebaut. Dann hat er Wasserbombe auf unseren Nachbarn geschmissen. Meine Güte, es war Sommer, es war warm. Aber der war dann so erschrocken und so wütend. Der hat geschrien. Und ich habe gesagt, David, also das musst du in Ordnung bringen. Und Kinder sind ja einfallsreich. Ne? Wisst ihr, was er gemacht hat? 2 Wasserbomben gebaut. Er hat gesagt, die eine hat ihm gegeben, hat gesagt, so quasi Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also er darf jetzt die Wasserbombe auf ihn werfen, ne, als Vergeltung. Aber die zweite hat er halt, naja, so als Ersatz, ne, könnte auch schief gehen. Ich könnte heute noch drüber lachen. Dachte ich, aber er hat es irgendwie begriffen. Er hat irgendwie begriffen, was Buße heißt. Ich mag es nicht mehr. Das ist ganz einfach. Das Evangelium ist ganz einfach. Buße heißt, ich mag es nicht mehr. Lasst uns festhalten an der Hoffnung. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, Geschwister. Die Hoffnung, die wir haben, die lebt. Und das ist für mich das Größte. Ich habe ein echtes Seuchenjahr hinter mir. Das ist noch nicht zu Ende. Ihr kennt ein wenig meine Geschichte. Seit Anfang mit der Gürtelrose. Im Büro haben wir ein Projekt so in den Sand gesetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei minus 90.000 Miese. Auftragslage ist schwierig. Meine Frau war vor 4 Wochen im Krankenhaus mit Wundrose. Ich habe mir meine Brillen zu allem Überfluss am Freitag noch auf den Boden geschmissen, habe sie zerkratzt. Ich sehe jetzt den Streifen. Ich hoffe, dass ich die bald reparieren kann. Es ist egal. Das sind so Situationen, da kannst du als gefestigster Christ echt immer sagen, ich mache nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht habt ihr mit dieser Pleite der Zieglergrub da was zu tun. Jeden Tag kommen irgendwelche Nachrichten, dass wieder Firma pleite ist. Also das Leben wird wirklich immer schwieriger. Und es ist so toll, dass wir Hoffnung haben. Und nicht Hoffnungslosigkeit. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, schreibt er hier. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Bist du dir bewusst, dass du Verantwortung für mich hast? Da steht doch da. Lasst uns aufeinander Acht haben. Werner, hab Acht auf den Helmut. Ist der neu? Nee, das warst du schon, ne? Ja, Leute, so ist es. So, wenn du das liest, das bedeutet es. Wir sind nicht wir sind jetzt solche, die, wie soll ich sagen, da unten sind die Christen als Sportler und die Zuschauer sitzen und sagen, hopp, 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 komm, ne? Sitzt auf deinem Couch und guckst dem BVB Süle zu und sagst, na, du bist aber heute wieder mal langsamer und haust dir die Cracker rein und ein wenig Cola noch dazu. Dann musstest du mal vielleicht in die gelbe Wand, Südkurve, musst du mal mitmachen, was die Fans da auf die Beine stellen. Das ist Stress. Die gehen voll mit. 90 Minuten sind die auf und nieder. Also das schaffst du nicht, wenn du keine Kondition hast. So ungefähr ist Christsein, Geschwister. Wir sind nicht dazu verpflichtet zu sagen, Tom, komm, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Also was ist denn da los eigentlich mit dir? Das kommt, ne? Und ich tue das von meinem Couch heraus, tue ich das mit Bildtelefon. Nee, mitmachen. Bei der Tour de France, da stehen sie an der Straße und dann laufen sie mit, dann kriegt der Banane oder kriegt der Wasser und hopp, komm und mach und schieben dann vielleicht noch an. So, Geschwister, ist Christsein. Das ist Ermutigung. Dazu sind wir aufgefordert. Überleg dir mal, auf wen hast du Acht? Vielleicht fällt dir da jemand ein. Ja, ich dann hatte mal gesagt, in der Not beißt du sogar in das angebissene Salamibrot deines Bruders. Ja? Mein David zum Beispiel würde das ja niemals machen. Da, wenn er bloß ein Kitzeler drauf ist. Aber wenn er Hunger hat, also isst er alles. Ja? So sind wir auch, Geschwister, in der Not. Besser wäre es aber vor der Not. Also, auch wenn es dir vielleicht jetzt nicht so passt, aber du bist verantwortlich. Da gibt es Leute, die gucken auf dich. Die wollen sehen, dass du es richtig machen tust. Nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige das zu tun pflegen. Ja, Gemeinde. Also, ja, jetzt wäre ich ja mal richtig böse. Naja, Sängerwald. Also, da sitzen bloß ein paar Leute da. Und es ist schon ein wenig zäh, das Ganze. Und dann haben sie dann einen Prediger noch eingeladen, der könnte auch ein wenig jünger sein, naja, ein wenig was ausstrahlen. Naja. Ich weiß doch, was ihr denkt, ich kenne euch doch. Geschwister, darum geht es eigentlich nicht. Natürlich wäre es toll, wenn hier eine Hillsong-Band bei mir hier auftreten wird und ich weiß nicht, der Leo Bigger und frag mich nicht. Aber das ist doch nicht der Sinn der Gemeinde. Der Paulus sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiden, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen, also den Heiden, zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfache Weisheit Gottes den Mächtigen und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Den letzten Satz musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben nicht nur die Verantwortung, so wie es hier heißt, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, wenn diese ganze Welt praktisch ihre richtige Software verliert, dass die bei der Gemeinde zu finden ist. Na, hier steht noch was ganz Interessantes. Damit kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel. Ist dir das bewusst? Die da oben haben keine Ahnung, was Gemeinde bedeutet, Geschwister. Die haben keine Ahnung, was ihr mitmacht. Ich bin richtig heftig. Die haben keine Ahnung, was es heißt, am Sonntag früh, was heute schon wieder aufstehen. Ach na. Und dann sehe ich die und den. Uff. Heftiger Satz, oder? Die Mächte und Gewaltigen im Himmel sollen erkennen, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Und dann sollen sie sagen, wow, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Obwohl der Leo Bigger nicht predigt, sondern der alte Knacker da auf der Kronig. Obwohl nicht die Hillsong-Band auftreten wird. Obwohl die Reihen nicht ganz gefüllt sind. Wir müssen uns wieder bewusst sein, Geschwister, was für eine Verheißung wir haben. Und was für ein Auftrag, das wir haben. Einmal, du hast Verantwortung für den anderen. Das Zweite, die Mächte im Himmel wollen sehen, wie Gemeinde funktioniert. Die wollen praktisch überzeugt werden, Gott, da hast du was Tolles gemacht, wow. Die Hölle, die sagt dir den ganzen Tag, das schaffst du nicht. Du kriegst es nie hin. Komm, vergiss es. Und Jesus sagt, nee, die kriegen das hin. Wenn es jemand hinkriegt, dann die. Ich sage euch was, Geschwister. Jens, wenn wir und du gestern diesen Gottesdienst in Notre Dame gestaltet hätten, da wäre was passiert. 100%. 100%. Weil Gott, er hat ein Prinzip. Gott wählt ja die aus, die eigentlich vor dieser Welt nichts gelten. Da hätte er sich welche ausgesucht. So müssen wir denken, Geschwister. Wenn Gott uns diesen Auftrag gegeben hätte, da hinzugehen und einen Gottesdienst zu feiern, dann bin ich überzeugt, die Leute wären aus diesem Gottesdienst rausgegangen und hätten gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und der Trump war wirklich nicht der Wichtigste. Wer ist denn der Prediger mit den halblangen Haaren? Wer sind die jungen Leute, die da geklimpert haben? Kennen wir die? Die haben so komisch gesprochen, so ha und ho, wo kommst du denn her? Gemeindegeschwister, ist für unseren Gott das Größte. Und wenn wir von Hoffnung sprechen und Glauben sprechen, dann hat es immer was mit Gemeinde zu tun. Und ja, Jens, es fällt mir nicht leicht, momentan Dinge zu tun. Und ich wäre vielleicht sogar lieber im Bett liegen geblieben. Aber in meinem Herzen weiß ich, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und er wird mir auch die Kraft dazu geben, das hinzukriegen. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden. Wir werden überflutet, Geschwister, Tag ein, Tag aus, mit Sünde in jeglicher Form. Schau dir einen Hollywood-Film an. Botschaft ist, naja, wenn das mit deinem Partner nicht klappt, wenn die Gefühle nicht mehr da sind, wenn das kein guter Sex mehr ist, schick ihn in die Wüste. Beim Stammtischgespräch, naja, die Großkopferten da, da musst du mal sehen, wie die bescheißen. Hast du jetzt Rheinmetall gesehen? Der Aktienkurs hat sich ver16-facht. Mensch, da hätte ich da 10 Euro anlegen sollen. Oder Actionfilme, Westernfilme, Thema Rache. Wenn ihr alle diese Actionfilme und Marvelfilme zusammennimmt, Geschwister, lebt kein Mensch auf dieser Welt mehr. Sind alle vernichtet. Und die Ingenieure und Architekten musst du noch finden, die das jedes Mal wieder aufbauen. Die irgendwann sagen, ihr seid auch Gaga. Machst du das wieder kaputt? Ich versuche es euch ja wegen plastisch darzubringen. Wir werden überflutet von Sünde, Geschwister. Und dann sagt die Bibel diesen Satz, wenn jemand mutwillig sündet, dann möge uns der Herr davor bewahren, dass wir, obwohl wir wissen, was richtig ist, es trotzdem machen. Ja, wir können trotzig sein als Christen und bockig und der Trotzphase durchleben. Wir können uns zu Richtern aufspielen und können die Leiter kritisieren und ach, wer was, was alles, kannst du jetzt denn ausgehen und ja, ich habe mal von, meine Tochter hat sich ja zeitlang mit Psychologie beschäftigt, da hat sie mir diese Psychologie heute, gibt es ja Heft, und da stand ein toller Satz, ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt. Suche dir früh am Morgen einen Schuldigen und dein ganzer Tag bekommt Struktur. Stimmt? Such dir früh am Morgen einen Schuldigen und dein ganzer Tag bekommt Struktur. Aber das bringt dich nicht weiter. Das macht dich nur noch mehr fertig. Ich würde eher sagen, bekenne früh am Morgen deine Schuld und dein ganzer Tag bekommt Struktur. Und dann heißt es hier noch, erinnert euch aber. Erinnert euch aber. Und das möchte ich euch sagen, Geschwister im Sängerwald, ihr habt viel, euch zu erinnern. Wie ich 88 hier in die Gemeinde gekommen bin, ich weiß noch, die ersten Gebetsversammlungen, da war mein Bruder aus der Hofer Gemeinde da. Dann sagte er, ich war früher in der SPD. Das war Mord und Totschlag. Und dann bin ich zu euch gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Also nicht, dass es sich gesteigert hat, ne? Sondern dass es möglich ist, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen so miteinander. Ich kann diese Gemeinde nur wärmstens weiterempfehlen. Was ich bei euch gelernt habe, Geschwister, das hat mir kein Mensch beigebracht in dieser Welt. Das war fantastisch, wie Menschen miteinander umgegangen sind. Was für Fülle des Glaubens, was es für Freude gemacht hat, Christus zu dienen. So, und dann heißt es aber noch hier, Geduld aber habt ihr nötig. Tja, ich habe euren Lobpreis vorhin sehr genossen, weil lange Pausen zwischen den Liedern waren. Da habe ich gedacht, da wird jetzt der eine oder andere wieder hinsitzen und wieder so auf dem Tisch rumbackeln. Warum geht es jetzt nicht weiter? Warum ist jetzt so leise? Ich genieße es, Geschwister, wenn zwischen den Liedern auch mal Stille ist. Eine der prägendsten Glaubenserlebnisse, die ich je hatte, war, als ich im Jahr 95 mit meiner großen Tochter in Schottland gewesen bin. Church of Scotland auf der Insel Skye. Ein Gottesdienst ohne jegliches Musikinstrument. Es gab bloß so eine Hammond-Orgel, wo der nur den Ton angeschlagen hat. Die haben nur Psalmen gesungen. Da gab es einen Kantor, der hat den Ton angestimmt und da haben sie nur Psalmen gesungen. Eine Predigt über Ostern. Boah, du bist aus diesem Gottesdienst. Da gab es keine Kerzen, es gab kein Bild, es gab überhaupt nichts. Es war spartanisch bis zum Abwinken. Du bist aus diesem Gottesdienst raus und hast gedacht, du warst im Himmel. Diese Einfachheit, Geschwister, die hatte sowas Geniales. Also macht die Pausen sogar noch länger. Die müssen das aushalten. Hier steht, Geduld habt ihr nötig. Und wenn sie euch angucken, sagst du, na, bist du geduldig? Komm. Hinschmeißen, Geschwister. Austreten. Das geht alles ganz, ganz schnell. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Wir nicht, Geschwister. In den härtesten Phasen meines Jahres, wo ich es manchmal vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe, dann habe ich mit dem Teufel geredet. Aber nicht freundlich. Ich habe das eingehalten, was die Bibel sagt. Ich habe gesagt, der Herr stellte dich. Ich habe aber auch gesagt, Teufel, du kriegst mich nicht unter. Du nicht. Und es gibt einen Moment, da wird Jesus dich mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Du hast schon verloren, Teufel, habe ich gesagt. An deiner Stelle würde ich hier abziehen. Hau ab! Das ist nur verlorene Liebesmühe. Wir können uns manchmal auch selber pushen, Geschwister. Aber es ist eigentlich einfach, weil wir auf der Seite des Siegers sind. Gehörst nicht wie früher Ferrari, Michael Schumacher, wenn er verloren hat, haben die Ferraristi die Fahne eingerollt. Oder der Club, noch viel schlimmer, der Club, wenn verloren hat, haben sie die Fahne verbrannt. Nein, unsere Hoffnung ist lebendig, Geschwister. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Mit Jesus wirst du ans Ziel kommen. Und es wird viele Menschen geben, die sagen, du hast mir in einer Situation geholfen, da war ich kurz vorm Abnibbeln, da war ich kurz davor, vielleicht mich sogar umzubringen. Aber du hast mir etwas vermittelt, was ich in dieser Welt nicht gefunden habe. Du wirst ans Ziel kommen. Amen.